Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Dazu begrüßt Sie heute Robert Kempe. Zu Gast heute der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, Rainer Koch, unter anderem auch wiedergewählt auf dem Bundestag des Deutschen Fußballbundes. Aber es gab noch eine höhere Personalie, die entschieden wurde. Fritz Keller ist der neue DFB-Präsident. Rainer Koch, wie erleichtert ist man? War das dann alles nur noch Formsache?
Ja, am Ende schaut es immer so aus, aber ich bin erleichtert, stolz und ein bisschen glücklich auch, dass das so schön zu Ende gegangen ist, dieser Interimszeitprozess. Erleichtert vor allen Dingen deswegen, weil es eine wahnsinnig anstrengende Zeit war. Nach dem Rücktritt von Rainer Grindel hatten wir sehr, sehr viel Unruhe im Verband. Und dass das gelungen ist, jetzt einen so anerkannten Präsidentschaftskandidaten zu finden, das ist schon sehr bemerkenswert.
Nochmal zur Historie der Personalie Keller. Es gab eine Erfindungskommission im DFB. Sie haben im August den Kandidaten Keller in Berlin auf der Generalversammlung der Deutschen Fußballliga präsentiert. Der DFB hat selber gesagt, Herr Keller war der erste und einzige Kandidat, mit dem man gesprochen hat, beziehungsweise die Findungskommission. Wie sicher können Sie sich denn sein, dass Herr Keller wirklich der Kandidat ist, der jetzt, ich sag mal, die Ära Grindel oder die unruhigen Fahrwasser, in denen der DFB sich befand, dass die jetzt mit ihm überwunden sind?
Ich glaube, wenn Spitzenfunktionäre so handeln, dann tun sie das Maximum dessen, was sie können. Wir waren 6 Leute, Christian Seifert, Reinhard Raubal, Peter Peters auf der DFL-Seite, Stefan Osnabrücke, der Schatzmeister, Ronny Zimmermann, der Vizepräsident und ich ein wenig flankiert durch den Generalsekretär Dr. Kurzius. Und wenn wir alle zum gleichen Ergebnis kommen, dann ist es zumindest so, dass wir die ganz große Hoffnung und Überzeugung haben, dass es das richtige Ergebnis, dass die richtige Person ist, zu der wir gekommen sind. Nun weiß ich ja von Ihnen, Herr Kempe, dass Sie sich auch vielleicht lieber hätten vorgestellt, dass man einen offenen Wettstreit oder Meinungsstreit mit austrägt. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist nicht die große Außentransparenz, aber auf der anderen Seite wäre das Ergebnis definitiv dann ein anderes gewesen. Und ich glaube, in der Situation, in der sich der DFB befunden hat, war das tatsächlich jetzt der richtige Weg. Wir haben fast 2 Monate lang uns überhaupt nicht mit Namen befasst. Wir haben uns nämlich überlegt, was für Eigenschaft muss ein Präsident haben, damit wir nicht innerhalb kürzester Zeit den 4. Rücktritt erleben. Und das würde man wohl Profilbildung nennen. Und wir haben uns dafür auch professionelle Hilfe geholt, weil wir gesagt haben, wir brauchen auch jemand mit Außensicht. Und das Personalberatungsunternehmen Egon Zehnder hat dann als erstes erstmal Interviews gemacht. Menschen aus allen Bereichen, da waren Amateurvertreter dabei, Vereinsvorsitzende, Kreisvorsitzende, Bundesligavertreter, Landesverbandsfunktionäre. Auch Herr Thomas zum Beispiel von Internationale Berlin hat zu dem Kreis gehört. Und am Ende hat sich ein gemeinsames Profilbild ergeben. Und erst dann, nach 2 Monaten, haben wir miteinander überhaupt uns überlegt, wir haben tatsächlich auch nach Frauen mit Ausschau gehalten, welche Personen könnten auf dieses Profilbild mitpassen. Und dann ist eine lange Liste entstanden und dann haben wir die Liste verdichtet auf eine sogenannte Shortlist, wie das die Fachleute dann nennen. Und da kam folgende Überlegung zustande, weil ich weiß ja, es wird auch hin und wieder dann kritisiert, ja, die haben am Ende nur mit einem gesprochen. Wissen Sie, warum wir nur mit einem gesprochen haben? Ganz einfach, weil derjenige, den wir alle 6 als den mit Abstand besten auf der Liste empfunden haben, uns zugesagt hat. Wir haben natürlich auch gesagt, es macht keinen Sinn, 4 Leute nebeneinander anzusprechen, wenn wir persönlich doch sagen, einer von den 4 ist mit Abstand der aus unserer Sicht bestgeeignetste Kandidat. Dann haben Sie nachher 3 Menschen, die vielleicht auch Präsident werden wollen, denen Sie sagen müssen, jetzt wirst du es aber doch nicht. Und nochmal, wir sind nicht der Deutsche Bundestag, wo mit Regierung und Opposition gearbeitet wird, sondern wir sind einerseits ein Unternehmen, eine GmbH, aber vor allem auch ein gemeinnütziger Verband, der sehr, sehr stark auf Geschlossenheit, auf Einigkeit aus sein muss. Deswegen glaube ich, dass das ein hochprofessioneller Vorgang war und Fritz Keller wird ein starker Präsident werden.
Sie haben von der Shortlist gesprochen. Wie viele Namen standen dann da drauf? Ja. Jetzt können Sie es ja sagen. Also er wurde ja gewählt, Fritz Keller.
Ich könnte es sagen, aber wir wollen diesen Prozess bis zum Ende so professionell halten, wie sich das in so einem Fall gehört. Und Sie werden, lieber Herr Kempe, es mir nicht entlocken, wer auf der Shortlist mit drauf stand. Aber ich glaube, es ist heute an anderer Stelle gesagt worden, da standen Frauen und Männer drauf. Und dabei möchte ich es dann auch mit bewenden lassen.
Sie haben gesagt, Fritz Keller wird ein starker Präsident werden. Dennoch sind da Strukturveränderungen angedacht im DFB. Man kommt weg von der sogenannten Richtlinienkompetenz. Inwieweit hat denn Fritz Keller überhaupt Bewegungsspielraum innerhalb dieser neuen Strukturen, selbst Sachen zu gestalten als Präsident?
Er hat sehr, sehr große Möglichkeiten zu gestalten, aber die Zeiten, in denen per Ordre de Mufti ein Verband geführt und in die richtige Richtung gelenkt wird, die sind längst vorbei und das weiß niemand besser als Fritz Keller selbst. Man bringt sich heute ein, indem man Anstöße gibt und Der neue DFB-Präsident Fritz Keller, er bewegt sich zunächst einmal im Mittelkreis des Fußballspielfeldes. Er ist schnell auf beiden Seiten, schnell bei beiden Mannschaften, schnell bei den Amateuren, schnell bei den Profis und kann auf diese Art und Weise auch das Spiel auf beiden Seiten mitmachen und gestalten. Er ist der Vorsitzende im Präsidium, er leitet die Verhandlungen dort, er bestimmt die Tagesordnung dort, er kann agieren, er kann auch Probleme dort mit ansprechen, zur Sprache bringen, die ihm irgendwo auffallen, die er dann auch in seinem Sinne gestaltet sehen möchte. Aber es ist eben wichtig, und das kann ich auch hier so formulieren, weil es ist ja genau sein Wille auch, es ist wichtig, dass dieses auch von allen da mitgetragen werden muss, und deswegen kann er Anregungen, Anstöße geben, aber er muss auch als Präsident sich immer bemühen, dass er dann auch die entsprechende Mehrheit im Gesamtteam mitfindet. Nur dann kann man auf Dauer als Präsident auch erfolgreich arbeiten und bestehen.
Das heißt, die zwei DFB-Präsidenten vor Fritz Keller, Reinhard Grindel, Wolfgang Niers war angesprochen, das war auch ein Problem, dass sie eben zu viel zu sagen hatten letztendlich in der Rückschau?
Also Sie können ja auch gerne Theo Zwanziger noch mit einschließen, und am Ende sind sie aber, glaube ich, alle vielleicht auch ein Stück weit daran gescheitert, dass die Struktur so war, dass sie sich in ihr nicht mehr erfolgreich mit bewegen konnten. Wir trennen ja jetzt immer stärker zwischen dem operativen Geschäft und der gemeinnützigen Arbeit, der Führungsarbeit, der sportpolitischen Führung und dann auch nach dem wirtschaftlichen Agieren. Wir haben für die wirtschaftliche Tätigkeit die DFB GmbH, auf die werden jetzt noch viel, viel mehr Tätigkeiten mit übertragen. Dort wird operativ überhaupt nichts mehr durch Mitglieder des Präsidiums entschieden. Die sitzen dann nur noch entweder in der Gesellschafterversammlung oder im Aufsichtsrat, führen also die Aufsicht über die wirtschaftlichen Geschäfte mit aus. Und auch im DFB e.V. wird immer stärker zwischen dem operativen Geschäft der Zentralverwaltung unter der Leitung des DFB-Generalsekretärs Dr. Curtius separiert oder getrennt von der Führungsarbeit des DFB-Präsidiums, die diese Führungsarbeit im Team mitmacht. Und Fritz Keller ist an allen Stellen in den dem Präsidium verbleibenden Bereichen der erste Mann. Er führt das Präsidium, und wenn er sich entscheidet, den Aufsichtsrat mitleiten zu wollen, dann ist er dort der Aufsichtsratsvorsitzende. Alternativ hat er auch die Möglichkeit, in der Gesellschafterversammlung den Vorsitz mit zu übernehmen und dann dem haftenden BGB-Vorstand anzugehören. Das ist jetzt eine Konstruktion, die wir beschlossen haben, die dem Präsidenten an der Stelle ein Wahlrecht in die Hand gibt.
Nun könnte man aber auch sagen, wenn man sich die Findungskommission anguckt, wenn man sich jetzt das DFB-Präsidium anschaut, die sind nahezu identisch. Und da haben sich jetzt Leute im Präsidium einen Präsidenten gesucht, mit dem sie am besten können, mit dem es höchstwahrscheinlich am besten klappt.
Ja, das klingt für Sie merkwürdig, wahrscheinlich deswegen, weil wir eine Zwischenüberlegung nicht miteinander anstellen. Denn Sie sagen, da haben Sie sich den Präsidenten gesucht. Ich möchte doch an der Stelle anmerken, der DFB ist der Zusammenschluss von 27 Organisationen. Es ist ja immer so ein bisschen eine Schieflage, ein Missverständnis, wenn immer darauf hingewiesen wird, wie viele Menschen in deutschen Fußballvereinen Mitglieder sind. Die sind aber nicht alle unmittelbar originär Mitglieder im deutschen Fußballbund. Die sind Mitglieder in ihren Fußballvereinen. Und die Fußballvereine wiederum sind Mitglieder in ihren Landesverbänden. Und nur die 21 Landesverbände, die 5 Regionalverbände und die DFL als Zusammenschluss der Bundesliga ist überhaupt Mitglied im DFB. Und wenn die dort verantwortlichen Führungspositionen jetzt in diesem DFB zusammenkommen, dann glaube ich, ist es doch naheliegend und vielleicht auch jetzt für Sie sogar nachvollziehbar und richtig, dass die sich dann auch einen Präsidenten suchen, mit dem Sie gemeinsam den DFB gestalten wollen. Denn an der Stelle möchte ich doch mit einwerfen, ich bin der Vertreter des Bayerischen Fußballverbandes und des Süddeutschen Fußballverbandes in der DFB-Spitze. Die sind Mitglieder zwei der größten Einzelmitgliedsorganisationen des DFBs, und ich bin im Bayerischen Fußballverband, einem Verband, der tatsächlich 4.650 Mitgliedsvereine hat, im letzten Jahr einstimmig als Präsident wiedergewählt worden, und mit diesem Mandat bin ich jetzt in der DFB-Spitze und ich bin in der Konferenz aller Landesverbandspräsidenten der gewählte Vorsitzende, und mit diesem Mandat bin ich erster Vizepräsident an der DFB-Spitze. Also ich glaube, es ist doch richtig, dass die Personen, die in diesen Mitgliedsorganisationen sich selber das Gestaltungsmandat geholt haben und die auf diesem Bundestag dann gewählt worden sind, dass die ihrerseits auch die Pflicht sogar haben, sich darum zu bemühen, einen Präsidenten zu finden, der dann eben diese gesamte Organisation auch mitleiten kann. Auch deswegen, weil Sie ja zu Recht anmahnen, dass die Glaubwürdigkeit des Verbandes etwas gelitten hat und dass wir an der Stelle nach außen eben nicht nur unseren Mitgliedern, den Organisationen, sondern auch den ganzen Menschen in Fußball-Deutschland, den Fans, den Spielerinnen, den Spielern, allen doch auch vermitteln wollen, wir haben das schon verstanden, dass manches nicht in Ordnung ist und dass wir von innen heraus die Struktur verändern müssen. Aber umgekehrt werbe ich auch ein bisschen um Zuspruch in Ihrem nächsten Kommentar, dass wir ja nun auch tatsächlich vieles auf den Weg gebracht haben. Und das soll ja auch nicht das Ende sein. Fritz Keller hat als allerersten wichtigsten Punkt gesagt, er will die Gesamtinventur des Verbandes übernehmen. Alle wirtschaftlichen Positionen überprüfen, aber auch hinterfragen, wofür wir denn selber da sind, das Selbstverständnis miteinander diskutieren. Wir haben einen ganz, ganz wichtigen Tagesordnungspunkt 12 gehabt, der sich unter der Überschrift Projekt Zukunft Fußball mit der Frage befasst, was können wir denn alle gemeinsam tun, dass wir im Männer- und Frauenfußball bald wieder ganz an der Weltspitze mitstehen. Da sind wir in den letzten Monaten auch zur Erkenntnis gekommen, das geht nur gemeinsam.
Sie haben es angesprochen, eine große Herausforderung auch für Herrn Keller wird es natürlich sein, zwischen den Amateuren und auch dem Profilager zu moderieren, da zum Ausgleich zu kommen. Da gab es zuletzt immer wieder viel Kritik, auch nachzulesen.
Es ist ja gerade jetzt der für viele überraschende Punkt eingetreten, dass jetzt schon einige Monate wir uns ja ganz anders aufstellen. Und zwar deswegen, Herr Kempe, weil wir erkannt haben, und mit wir meine ich eben die Protagonisten des Profifußballs, Christian Seifert, Peter Peters, auch Karl-Heinz Rummenigge und auf der anderen Seite wir an der Spitze des Amateurfußballs, dass es nur gemeinsam geht. Und wir haben vor allen Dingen auch festgestellt...
Gut, aber wie, kurz, dass ich es unterbreche, Herr Koch, aber können Sie denn auch dem Amateurlager, damit sage ich jetzt nicht nur Ihre Kollegen aus den Regionalverbänden, sondern auch den Vereinsvertretern, das Profilager durch die Entscheidung Keller jetzt nicht an Einfluss im DFB gewonnen hat?
Herr Kempe, Einspruch, es ist halt immer schwierig darzutun bei 25.000 Vereinen, dass einige wenige Vereinsvertreter, die sich an Sie wenden, dass die eben nicht Abbild des klaren Mehrheitsdenkens unter den Clubs sind. Deswegen nehme ich jede einzelne Stimme ernst. Ich hatte vorhin Herrn Thomas aus Berlin schon mal angesprochen. Ich freue mich immer über seine kritischen Eingaben, aber bitte umgekehrt auch zur Kenntnis nehmen. Wir haben im Bayerischen Fußballverband seit mehreren Jahren bereits ein Meinungsforschungsunternehmen damit beauftragt, uns immer wieder die Stimmungslagen an der Amateurfußballbasis zu vermitteln. Ich habe am Tag, bevor der Bayerische Fußballverband Fritz Keller nominiert hat, über das Meinungsforschungsunternehmen genau dieses Befragungstool wieder eingesetzt und es ist bestätigt worden, auch dass es eine repräsentative Befragung ist. Und dort ist eine Zustimmungsquote von fast 90% für die Nominierung von Herrn Keller herausgekommen. Und es ist dann schwierig, in einer solchen Situation auch argumentativ damit umzugehen, wenn dann in den Medien, im Fernsehen oder wo auch immer einem entgegengehalten wird, ja, da sei über die Meinung der Amateurfußballbasis hinweg geworden worden. Das ist schlichtweg nicht wahr. Ich bin seit 2004 im Bayerischen Fußballverband Verbandspräsident. Ich habe 4.650 Vereine. Ich bin erst im letzten Jahr wieder bei allen 30 Veranstaltungen an der Basis mit gewesen. Ich habe 7.000, 8.000 Amateurfußballvertreter dort vor mir gehabt, die Spitzenkräfte des Bayerischen Amateurfußballs. Und da ist eine große Geschlossenheit da, das sage ich wirklich mit großer Überzeugung und mit Selbstbewusstsein. Und natürlich wäre es ja völlig überraschend, wenn in so einer Organisation nicht auch einige Vereine dabei sind, die eine andere Position mit haben. Deswegen, ja, einverstanden, es gibt hier und dort Kritik, zum Teil auch grundsätzliche Kritik. Es gibt immer Kritik, auch an einzelnen Punkten. Und trotzdem ist aber die andere Aussage von mir auch richtig. Die überragende Mehrheit der Amateurfußballvereine in Deutschland, die steht hinter ihren Amateurfußballführungen. Und das ist so eine Bitte, die ich habe, dass man diejenigen halt auch ein wenig mit Beachtung schenkt, auch wenn die nicht diejenigen sind, die am schnellsten vor ihren Mikrofonen mit sind. Das ist ein bisschen das Problem. Habe ich letztes Jahr selber erlebt, als ich in Bayern meine Wahl hatte beim Verbandstag. In den Tagen vor dem Verbandstag sind mehrere große Artikel erschienen. Da haben sich dann so 3, 4 Vereinsvertreter gemeldet. Und als dann der Verbandstag selber war, ist in der gleichen Zeitung nicht mehr berichtet worden, dass ich einstimmig gewählt worden bin. Also
gut, aber der erste Lackmustest quasi auch für die neue DFB-Führung wird sicherlich auch der Grundlagenvertrag sein. Herr Keller hat ja heute auch angekündigt, dass es bald wieder da an das Verhandeln geht. Sie als höchster Vertreter des Amateurlagers, Herr Koch, wie viel Prozent der relevanten Einnahmen der deutschen Fußballliga, also TV-Rechte, Ticketverkauf, geht denn zu den Amateuren innerhalb dieser so beschworenen Solidargemeinschaft?
Ich glaube, genau das ist der falsche Ansatz, wenn wir über Prozentzahlen diskutieren wollen. Ich habe das ja in meiner Rede heute auch deutlich gemacht. Wichtig ist zu wissen, dass wir im Amateurbereich überhaupt keine Rechte und keine Ansprüche haben, sondern wir müssen versuchen, bestmöglich zu überzeugen, herauszustellen, wie wichtig es ist, dass es allen Seiten gut geht. Und mir ist es schon wichtig zu sehen, dass in den 6 Jahren, in denen ich jetzt erster Vizepräsident bin, sich die Zahlungen des Profilagers, insbesondere der DFL, an den Amateurbereich fast verdreifacht haben. Von 6,5 Millionen, glaube ich, 2013 auf nahezu 17, 18 Millionen. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. Ab 2020. Wir haben darüber hinaus die Ausbildungsentschädigungen durchgesetzt, die die DFL jetzt auch an die allerkleinsten Vereine mitbezahlt. 2,2 Millionen in diesem Jahr. Wir haben 7,2 Millionen Euro, die die Profivereine der Bundesligen an die Landesverbände bezahlen. Und das, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass der DFB eben nur 27 Mitglieder hat. Es ist völlig ausgeschlossen, das, was teilweise als Vorstellung vermittelt wird, dass hier wirtschaftliche Leistungen an die einzelnen Vereine ergehen könnten. Das ist rechtlich gar nicht erlaubt. Das ist aber auch überhaupt nicht möglich. Wenn jeder Verein 5.000 Euro einmalig bekäme, dann wäre der DFB seine gesamten Bankguthaben los. Es wären 125 Millionen im Jahr. Mit diesen 5.000 Euro würde kein Verein fundamental besser gestellt, aber der DFB könnte nichts mehr machen. Also wir müssen ganz anders an die Sache herangehen. Und da ist der Hauptansatzpunkt dieses Projekt Zukunft Fußball, dass wir eben die Erstausbildung, die unmittelbare Eliteförderung schon in den Anfangsjahren deutlich verändern wollen. Wir wollen Spielformen auch mit verändern anhand bester, neuester Erkenntnisse. Dafür ist die DFB-Akademie dann auch sehr wichtig. Und es ist völlig klar, dass Maßnahmen, die dort beschlossen werden, dass die dann auch gegenfinanziert werden müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Gespräch mit der DFL dann deutlich machen, dass dieses Geld auch im Wesentlichen dann nur aus dem Bundesliga-Bereich mitkommen kann. Ich bin da auch sehr optimistisch, aber es wird nur funktionieren, wenn alle bereit sind mitzumachen, wenn auch an der Amateurbasis klar ist, es ist nicht möglich, dass der DFB, der gar nicht für die kleinen Vereine zuständig ist, dass der DFB nicht mit Direktleistungen etwas bewirken kann.
Gut, aber korrigieren Sie mich. Aus meiner Sicht war doch irgendwann mal festgehalten, 3% der relevanten Einnahmen der DFL sollen an das Amateurlager gehen. Nun hat Herr Seifert auf der Pressekonferenz der Deutschen Fußballliga, also im Grundlagenvertrag, ging davon gesprochen, dass man ein bisschen Demut vor den Summen haben müsse, die da fließen, denn es müssen immerhin viele Unternehmen, damit meinte er sicherlich die Bundesliga-Clubs oder die Profi-Clubs, hart erarbeiten. Weiter sagte er, klar ist aber, wenn Sie ein ineffizientes System mehr Geld investieren, dann erhöht sich nicht die Effizienz, sondern erhöhen Sie den Grad der Ineffizienz. Herr Koch, hätte man da als Vertreter der Amateure, hätten Sie da eigentlich nicht das Wort ergreifen müssen? Manche haben zu mir gesagt, man hätte aufstehen müssen und gehen. Was glauben Sie, wie mit Herrn Seifert, wenn es um diese Position geht, da mehr für die Amateure rauszuholen ist?
Ja, also ich habe noch nie angefangen, Gesprächspartner von der DFL an jedem einzelnen Satz zu messen, sondern für mich ist entscheidend, inwieweit in den Grundfragen Konsens besteht. Und ich bitte auch darum, mitzugehen, dass wir diese 3%-Diskussion so nicht führen können, weil sie trifft ja immer nur die Hälfte des Ganzen. Es ist ja auch immer schon seit vielen, vielen Jahren deutlich gewesen, dass auch in dem Delta zwischen den wechselseitigen Beziehungen der DFB muss ja auch Gelder, die er mit der Nationalmannschaft erwirtschaftet, an die DFL abführen, weil das sind ja Spieler aus den Bundesliga-Clubs, wie eben umgekehrt in diesem Vertrag auch geregelt ist, dass von der DFL Gelder an den DFB mitkommen. Und es ist eben dieses Delta auch immer zahlenmäßig mit begrenzt worden. Da sind jetzt schon ganze juristische Facharbeiten darüber geschrieben worden. Aber das ändert nichts an dem Punkt, dass wenn der Grundlagenvertrag ausläuft, dann sind all diese Regelungen sowieso weg oder Makulatur. Und deswegen plädiere ich sehr für einen ganz anderen Ansatz, an die Sache heranzugehen, sondern erstens klarzustellen, dass egal was passiert, auch wenn die Fernsehverträge zurückgehen sollten, das kann man auch nicht ausschließen, dass auf jeden Fall der Status quo, der die Amateurverbände betrifft, erstmal erhalten bleiben muss. Das ist wichtig. Und nochmal, in den letzten 6 Jahren sind die Leistungen des Profifußballs an den Amateurfußball fast verdreifacht worden. Zweitens, wir müssen, wenn es um Ausweitungen geht, und da bin ich ja sehr dafür, da setze ich mich auch sehr dafür ein, dann müssen wir, glaube ich, in Zukunft, das meint Herr Seifert auch mit effizienter, dass er wissen will, wofür weitere Gelder eingesetzt werden. Das finde ich in Ordnung, dass derjenige, der Gelder gibt, dass er gerne auch mitsprechen möchte oder mit aufpassen möchte, dass diese Gelder auch in seinem Sinne umfassend mit eingesetzt wird. Ich sage deutlich, erst ab einer bestimmten Summe, diese ersten 18, 17 Millionen, die müssen an die Landesverbände gehen, da müssen die ihre Budgets auch eigenständig mitverwalten und bewirtschaften können. Dafür sind sie ja auch unabhängige Organisationen. Aber alles Weitere, das müssen wir gemeinsam jetzt projektbezogen einsetzen. Und das ist auch das, was Christian Seifert an der Stelle mit meint.
Herr Koch, Sie wurden auch wiedergewählt zum DFB-Vizepräsidenten. 10 Gegenstimmen, 7 Enthaltungen, offene Wahl. Es gibt ja Leute, die sagen ja schon fast, das ist, wenn es um Funktionärswahlen geht, grenzt das schon ein bisschen an Putsch. Ich meine, sind Personen, die auch polarisiert, hat es damit auch zu tun, dass sie eben auch immer sehr kritisch gesehen werden?
Ich stehe ganz klar für diesen Veränderungsreformprozess. Ich glaube, dass der Amateurfußball nur dann in eine gute Zukunft kommen kann, angesichts der Probleme, die wir mit dem Ehrenamt haben, die wir mit dem gesellschaftlichen Standing haben, die wir mit den Finanz- und Steuerproblemen für unsere ganzen Vereinsvorstände haben, dass es zwingend notwendig ist, dass wir bereit sind, auch die Vereinsstrukturen so zu verändern, dass sie auch in der Zukunft noch herhalten können, um Fußball in Deutschland zu organisieren. Deswegen ist es auch für mich nicht tragisch, wenn jetzt 10 von 257 Delegierten gegen mich gestimmt haben. Ich sehe es mal umgekehrt, es haben 240 klar sich zu mir bekannt und darauf kann man schon sehr gut aufbauen, noch dazu, wenn man schon so lange dabei ist.
Nun gab es heute die Woche Medienberichte, wo da ging es unter anderem um über den Funktionärsbedrohung vorgeworfen. Und die Sache ist, so heißt es, bei der Ethikkommission des Deutschen Fußballbundes. Was ist an diesen Berichten dran?
Die Ethikkommission hat klar gesagt, dass es derzeit kein Verfahren gibt. Und ich sage Ihnen auch voraus, es wird keines geben, denn an diesem Fall ist überhaupt nichts dran. Und ich glaube, die Frage, wie etwas zu bewerten ist, wenn 24 Stunden vor einer Wahl so eine 3,5 Jahre zurückliegende Geschichte in die Welt gesetzt wird, die 3,5 Jahre lang überhaupt keine Rolle gespielt hat, dann können Sie es selber bewerten, was das ist. Das ist nichts anderes als ein Diffamierungsversuch, der total gescheitert ist. Sie haben es ja gemerkt, es hat keine Rolle gespielt. Und es hat auch deswegen keine Rolle gespielt, weil jeder von den Delegierten gewusst hat, dass vor 3,5 Jahren keinerlei Bedrohung stattgefunden hat. Wenn Sie es wissen wollen, ich bin in meiner Funktion zuständig, um dafür zu sorgen, dass zwischen den Regionalverbänden ein Ausgleich hergestellt wird in der Besetzung aller Ausschüsse. Und damals war einfach in dem Jugendausschuss ein Kandidat mehr da, als insgesamt zur Verfügung standen. Und ich habe mit den Kollegen aus den Regionalverbänden dann eine Lösung gesucht. Und da ist dann die Frage gewesen, ein Kollege aus Hessen oder ein Kollege aus Berlin. Ich habe beide nicht gekannt und es wird jetzt behauptet, einer wäre ein Vertrauter von mir gewesen. Das ist ein blanker Unsinn. Ich habe mit dem damals überhaupt noch nicht gesprochen gehabt. Ich habe auch mit ihm das überhaupt nicht ausverhandelt und deshalb möchte ich das auch gar nichts weiter sagen. Es hat keine Rolle gespielt, es spielt keine Rolle und Sie werden sehen, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten, dann wird dieser Brief auch ein Fall für die Geschichtsbücher gewesen sein.
Dennoch, Sie sind jetzt gewählt, werden, so ist es besprochen, innerhalb des DFBs auch der Vertreter sein des Deutschen Fußballbundes in den internationalen Gremien, das heißt also im UEFA-Vorstand, beziehungsweise, das ist noch abzuwarten, aber wenn, dann auch in der FIFA. Wie wird der DFB sich, was diese Ämter betrifft, aufstellen?
So wie es aussieht, wird das DFB-Präsidium mich auf Vorschlag von Fritz Keller wohl nominieren und dann werden wir sehen, ob ich Anfang März in Amsterdam ins UEFA-Exekutivkomitee gewählt werde. Wir gehen da sehr demutsvoll an die Sache heran, aber es war für mich schon mehr als ein positives Signal, dass jetzt so viele internationale und zwar sehr hochrangige Vertreter hier nach Frankfurt gekommen sind und deutlich gemacht haben, dass wir weiter auch nach dem Rücktritt von Rainer Grindel in den beiden Gremien ein aus ihrer Sicht wichtiger, befreundeter Teil der europäischen Fußballfamilie sind.
Angesprochen auf die internationalen Ämter, muss ich nochmal den Chef der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert, zitieren. Der hat auch im August starke Kritik geübt am Auftreten des DFBs in internationalen Ämtern. Man sei isoliert gewesen, hat er das ungefähr beschrieben, über das Auftreten, dann auch was das Allianzenschmieden betrifft. Im Sinne des deutschen Fußballs hat er ein relativ vernichtendes Urteil abgegeben. Wie sehr nehmen Sie sich die Kritik an, beziehungsweise ist das, was er da formuliert hat, auch eine Art Handlungsanweisung für Ihr Auftreten im internationalen Ämtern?
Ja, also ich wüsste überhaupt nicht, warum ich hier eine Handlungsanweisung zu bekommen hätte. Das war auch nicht so gemeint. Er hat im Übrigen seine Aussage ja auch mehrfach jetzt an verschiedenen Stellen schon relativiert. Da ist er vielleicht missverstanden worden oder er hat sich missverständlich ausgedrückt, aber er hat etwas ganz anderes mit gemeint. Er hat deutlich gemacht, dass an verschiedenen Stellen hier gerade internationale Politik gemacht wird, nicht nur im Council, in der FIFA oder im Exekutivkomitee. Er wollte auch deutlich machen, dass Fritz Keller, auch wenn er dort nicht hineingeht in diese Organisation, dass er deswegen trotzdem eine zentrale Führungsrolle auch international mit hat. Er vertritt den DFB als Nationalverband, wenn wir als Nationalverband gefordert sind. Das ist aber nicht im Exekutivkomitee der UEFA der Fall, dort ist man UEFA-Mann, sondern das ist zum Beispiel auf dem UEFA-Kongress der Fall, wo Deutschland vertreten wird. Da ist Fritz Keller mitgefragt und ich bin jetzt auch sehr dafür, dass wir nach vorne schauen.
Eines der drängendsten Themen sicherlich auf internationaler Bühne ist die Europapokalreform, Champions League-Reform, die derzeit stark diskutiert wird. Gibt es da schon sowas wie eine deutsche Position?
Also die wichtigste Position, die wir alle haben, egal ob Christian Seifert über die Ligen oder Fritz Keller oder jetzt ich, ist, dass wir diese Position intern in den verschiedenen Entscheidungsgremien mit einbringen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir deutsche Positionen nicht über die Medien oder jetzt auch nicht über das Sportgespräch im Deutschlandfunk vermitteln, was dann den Eindruck bei den Partnern oft auch erweckt, jetzt kommen die Deutschen wieder und machen uns eine Ansage, wie wir es haben wollen. Deswegen bitte ich da ein bisschen um Verständnis, dass wir es genauso machen wollen, wie es auch Christian Seifert die letzten Monate gemacht hat. Wir haben klar gesagt, Spiele am Wochenende kommen für uns nicht in Betracht. Das ist übrigens gleichermaßen schädlich für den Profifußball wie für den Amateurfußball. Das ging immer ein bisschen unter. Es wurde immer nur gesagt, es ist ja schlimm, wenn die Bundesliga am Wochenende nicht nicht spielen kann. Das ist mindestens genauso verheerend, wenn am Sonntag Bayern München gegen Real Madrid spielt, für die vielen zigtausend Amateurfußballmannschaften in Deutschland. Da haben wir klar die Stimme erhoben, da haben wir es auch öffentlich mit erhoben. Das ist längst vom Tisch. Der UEFA-Präsident hat da sofort auch mit reagiert.
Dann lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen auf den DFB-Bundestag. Wenn man weiß, wo der DFB stand oder was passiert ist. Man hat von der größten Krise des Verbandes gesprochen. Sie selber haben davon gesprochen, dass das Ansehen des Verbandes gelitten hat. Dafür gab es von Seiten der Delegierten relativ wenig Nachfragen, keine Wortmeldung, zumindest keine, die ich jetzt wahrgenommen habe. Wie erklären Sie das? Ist das in dem Sinne dann die Einheit des deutschen Fußballs, die man demonstriert hat, dass man nichts sagt? Oder wie kann man das wahrnehmen?
Ja, diese Wahrnehmung entsteht bei Ihnen, weil Sie bei den vielen Vorbesprechungen nicht dabei sind. Nehmen Sie doch mal ein gutes Beispiel, was, glaube ich, die Hörer alle verstehen. Eine dieser 65 Entscheidungen war die Entscheidung über die Relegation von der Regionalliga zur dritten Liga. Das war heute in der Tat eine Entscheidung, die in 60 Sekunden über die Bühne gegangen ist, ohne eine Aussprache. Und am Ende waren zwei Gegenstimmen. In den letzten 24 Monaten, ich weiß nicht, wie viele graue Haare ich bekommen habe, über unendlich viele Debatten, Diskussionen, Zusammenkünfte. Dort ist, ich erinnere mich an die letzte große Zusammenkunft im Frühjahr des Jahres in, ich glaube, in der Nähe von Leipzig, in Halle war das, wo die Vertreter aus den Regionalligen Nord, Nordost und Bayern insgesamt 6 Stunden miteinander diskutiert haben und dann am Ende genau der Kompromiss herausgekommen ist, der jetzt beschlossen worden ist. Ich habe gesagt, es ist die beste aller schlechten Lösungen, weil es hat noch nie eine gute Lösung jetzt gefunden. Es ist leider nicht möglich, aktuell dafür zu sorgen, dass jeder Meister in der Regionalliga aufsteigen kann. Deswegen ist es keine gute Lösung, aber von allen schlechten Lösungen ist die gefunden, die mit Abstand beste. Und so ist es mit allen anderen Anträgen auch. Eine solche Generalversammlung, ein solcher Bundestag am Schluss ist nicht in der Lage, ein Diskussionsbundestag zu sein. Das geht nicht. Und deswegen bitte ich einfach an der Stelle ein bisschen um eine umfassende Berichterstattung. Einfach deutlich zu machen, dass jeder einzelne Tagesordnungspunkt eine riesige Vorlaufgeschichte hat. Aber ich kann nachvollziehen, wenn man nur beim DFB-Bundestag erscheint, dann hat man natürlich einen in der Hinsicht unvollständigen und deswegen vielleicht auch nicht ganz zutreffenden Eindruck. Aber ich würde sagen, ich lade Sie dann einfach mal ein zum nächsten großen Thema. Wir haben auch in der Zukunft wieder viele große Themen zu bearbeiten. Und dann werden Sie sehen, wie intensiv miteinander diskutiert wird. Übrigens auch unter den Landesverbandspräsidenten. In der Konferenz, deren Vorsitzender ich bin, kommen wir 8-9 Mal im Jahr zusammen und wir tagen dort jedes Mal 6 Stunden. Und dort bringen sich dann auch alle mit ein.
Das sagt Rainer Koch, der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes im Deutschlandfunk Sportgespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das Sportgespräch gibt es zum Nachhören auf deutschlandfunk.de/sport bzw. bei den gängigen Podcast-Anbietern. Für das Zuhören dankt Robert Kemper.